Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Heute sind wir wieder zu dritt, wir haben einen weiteren Interviewgast parat, aber wer sind erstmal wir? Das bin ich, der Justin Hombach und mein Tom zu dem Jerry, der
Fabian Ratzak. Yes.
Und heute haben wir als Gast parat jemand, den man vielleicht kennt als Strat King of Europe oder und eventuell unter seine Amps, die er mittlerweile selber herstellt und vertreibt. Und zwar haben wir den Thomas Blug heute bei uns in der Folge. Grüße dich, Thomas.
Ja, hallo, servus.
Hallo, Thomas. Mhm. Schön, dich hier zu haben, Thomas. Wir wollen heute in den nächsten ungefähr 60 Minuten ein bisschen zum einen erstmal über deinen Werdegang sprechen, wer du überhaupt so bist für die Leute, die gar keine Ahnung haben, wer Thomas Blug sein sollte, aber hauptsächlich auch einen Fokus natürlich auf die Blug Amps setzen, das, was du heutzutage so mit denen machst und warum die so besonders sind, warum man sich einen davon mal anschauen sollte.
Mhm. Ja. Genau. Ja, Thomas, erzähl doch mal, Thomas, wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen? Wie hat sich das so entwickelt?
Das ist der Klassiker. Man ist irgendwann Teenager und ich hatte halt, wie soll man sagen, erstmal Hobby war nur Musik hören. Ne? Also ich war irgendwie mit meinem Vater in diversen WGs zugange. Der hat mich dann nach der Schule abgeholt und hat mich dann... Mein Vater war in der Uni, der hat dann irgendwie Studenten besucht und so weiter. Und hat mich dann abgeladen bei irgendwelchen WGs. Und dort gab es natürlich Plattensammlungen, damals noch in Vinyl. Und nachdem ich dann gelegentlich meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich mir dann die Plattensammlung dieser Studenten, die ja etwas älter waren, angehört. Und da war cooles Zeug dabei. Rolling Stones, B.B. King, Freddie King, Albert King, Burger King. Nee, den gibt's noch nicht.
Carrie King.
Genau. Ja, Carrie King.
Ja, aber wie gesagt, so war ich erstmal Musikfan vom Hören her. Und war mein erstes Hobby, wo ich irgendwie selbst aktiv was gemacht habe, Elektronik basteln. Und dann habe ich ziemlich schnell, nachdem man mich da so pädagogisch an so eine Akustikgitarre hingeführt hat, nehm mal das Teil hier, das ist schön, das ist so eine Nylon-Saiten-Akustikgitarre, das hat nur kurz Spaß gemacht, weil als Musikfan, der gerne Rolling Stones und sowas Elektrisches gehört hat, war das Weichei-Gedudel da mit der Nylon-Saiten-Gitarre nicht meine Welt. Und ich habe halt sehr, sehr schnell meine Hobby da verbunden und habe mir so ein Pickup für die Akustikgitarre gekauft und habe den dann an meine selbstgebastelte Stereoanlage angeschlossen. Und das hat natürlich gefeedbackt und war alles suboptimal. Und dann musste eine E-Gitarre her und das war der Wendepunkt. Da war dann auf einmal, wie soll man sagen, so ein Energiefluss rund. Ich habe eine E-Gitarre in der Hand gehabt, da gab es sowas wie Verzerrung und das ergab einen Sinn mit dem, was ich vorher gehört habe. Und ja, dann verbrachte ich damit als Autodidakt überwiegend die Alben, die ich gehört habe, nachzuklimpern.
Cool, sehr gut. Jo. Also hast du gar keinen Unterricht generell am Anfang?
Nee, ich hatte Peter Burschs Gitarrenschule geschenkt bekommen. Das war damals so einer Schallfolie, die musste man auf eine Vinylplatte drauflegen, damit da eine Unterlage war, weil die war so dünn. Und da konnte man im Buch dann halt Songs lernen. Das war irgendwie mein erster Unterricht. Dann, wie gesagt, Fernstudium per Peter Bursch. dann ging es weiter, wirklich über Raushören. Dann gab es natürlich in den WGs irgendwo auch mal jemand, der ein bisschen klimpern konnte und der mir da irgendwas vielleicht gezeigt hat, ein paar Griffe, vielleicht die erste Pentatonik oder sowas, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und dann habe ich auf dem Level wirklich sehr viel gehört. Also das muss sagen, das war so echt die Oldschool-Nummer. Mhm. Und ich meine, ich bin ja auch ein bisschen älter und damals gab es halt kein YouTube und es gab kein, Es gab noch nicht mal VHS-Kassetten mit Paul Gilbert-Licks oder sowas. Ne? Es gab Vinyl und das, meine Geheimwaffe war ein Diktaphon von meinem Vater, das er zum Diktieren benutzt hatte. Und das hatte zwei Geschwindigkeiten. Da konnte man die Sachen auf halber Geschwindigkeit abspielen. Und das war natürlich zum Raushören nachher speziell von Solis oder so eine super, super Nummer.
Ja, cool. Die ganz klassische, ich sag mal, der ganz klassische Anfang aus der Zeit. Wir hatten letztens mit Markus Demel gesprochen, da klang das sehr ähnlich, wie er angefangen hatte auch. Mhm. Ich glaube, ihr seid so ungefähr Richtung selber Jahrgang.
Wir sind ungefähr gleich, ja, genau.
Ungefähr gleich, genau. Aber es ist ja schön, ganz klassisch. Ja. Kommt direkt auch eine Frage in mir hoch, die ich ganz gerne eigentlich immer mal stelle, wenn ich sowas höre. Was würdest du denn sagen, hat es denn für Vor- oder auch für Nachteile, ich sag mal, verglichen mit der heutigen Art und Weise, wie man das Instrument erlernt, über YouTube und über dieser schnelle Informationsfluss gegenüber dem viel raushören? Was würdest du sagen, ist da so ein bisschen ein Konflikt, der dabei entstehen kann, oder hat beides seine großen Vor- und Nachteile?
Es hat natürlich alles immer zwei Seiten, aber ich sag's mal so, der Vorteil liegt darin, dass du mehr Eigenes generierst, weil du bist wirklich in deiner eigenen Welt mehr als in sagen wir mal, reizüberfluteten YouTube-Medienwelt, wo du auf einmal, keine Ahnung, 200 Leaks und 50 Versionen von einem Ding gezeigt kriegst und du musst gar nicht mehr denken. Dein eigenes Denken wird quasi, sagen wir mal, ich will nicht sagen lahmgelegt, aber das wird nicht gefördert. Und bei der Oldschool-Methode Ohren spitzen und dann überlegen, wie könnte man denn sowas spielen, wird natürlich auch schon mal gleich Kreativität angeregt, weil du musst dir überlegen, wie du spielst. Fingersatz oder Lage oder hast du teilweise rumgerätselt. Beatles, da gab es Beatles-Bücher und diese Beatles-Bücher, die waren total falsch notiert, weil das waren irgendwelche Pianisten oder Organisten oder was weiß ich, was für Studierte, die haben da Harmonien aufgemalt oder aufgenotiert. Das war zwar harmonisch richtig, aber das hat der Mensch nie auf der Gitarre gespielt. Also weder ein Lennon noch ein Harrison noch irgendwer bei den Beatles. Ne? Und die Fingersätze, die hat man sich am besten einfach selbst rausgehört, weil das war Bullshit, also es war harmonisch faktisch richtig, aber pragmatisch falsch. Und ich sag mal so, das ist der Vorteil, wenn du es halt selbst machen musst, du wirst Pragmatiker und das hat mich mein ganzes Leben lang oder durch mein ganzes Leben gebracht. Also ich habe gelernt, wie ich Probleme lösen kann. Und das auch jetzt als Amp-Bauer oder als, ich muss mit irgendeiner musikalischen Situation klarkommen, die ich vorher nicht kannte. Und auf der anderen Seite jetzt mal, wenn man sich die moderne Welt anschaut, es ist natürlich schon gigantisch, welche Massen an Informationen bereitstehen. Ich bin ehrlich, ich bin mittlerweile auch so strack, dass ich einfach auf YouTube gehe und gucke mir irgendwas an, wissend, dass der eine es richtig macht und der andere halt weniger. Aber du, wenn ich es nicht sofort im Kopf habe, klicke ich da irgendwie den und den an, wie er was erklärt und bin ganz schnell am Ziel. Also wie gesagt, ich denke halt, heutzutage hast du, sagen wir mal, die Masse und die Bandbreite ist immens. Ich glaube, es werden einfach andere Hirnmuskeln trainiert. Ich will nicht sagen, was ist besser. Das ist einfach anders heute.
Ja, absolut. Zeiten haben sich komplett gedreht, würde ich mal sagen. Mhm. Alles Vor- und Nachteile.
Genau. Also ich meine, wenn man nochmal zurück, ein Satz vielleicht noch dazu, wenn man nochmal zurückschaut zu den Helden und meinen Idolen, sagen wir mal so, die kommen ja alle aus der Zeit, ich habe vor allem viele Helden aus der britischen Szene, Blackmore, Peter Green, also die Jungs der ersten Rock-Generation, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht Rockabilly und das Elvis-Zeug, dafür bin ich dann nochmal eine andere Generation, aber so diese Rockmusik von keine Ahnung, 70 oder von 67 bis Mitte 70er. Also ich habe 1980 so rum Gitarre angefangen, habe mich aber durch diese älteren Studenten in diesem Vintage-Rock aufgehalten. Ne? Und dann würde ich mal sagen, diese alten Helden hatten natürlich alle ihre eigenen Soundrezepte auch. So ein Brian May oder so, der hat einen AC30 zum Singen gebracht, aber da war halt ein Rangemaster im Spiel und wenn man das nicht hatte, hast du mit deinem AC30 bei egal welcher Lautstärke einfach nie den Sound gehabt. Ne? Und diese Bastelabteilung und dieses, wie soll man sagen, vielleicht auch so eine Art von Anführungszeichen Equipment-Armut hat erfinderisch gemacht und das hat halt am Schluss auch Originale hervorgebracht. Und das ist, glaube ich, heute rum wiederum viel schwieriger, ein Original zu werden. Vor allem, wenn man halt so breit gefächert aufsaugt, weil wo ist deine erkennbare Wurzel? Ne? Frage. Und ja, das ist philosophisch, glaube ich, heute, sagen wir, es ist die Kunst des sich Einschränkens schon wieder. Ne? Du musst dann bewusst sagen, nee, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich auch nicht, weil ich bin jetzt bekennender, keine Ahnung, Heavy Blueser oder Metal Shredder oder Post-Punk irgendwas, ne? Damit man eine Kante hat, ein eigenes Gesicht und Ton und so weiter und nicht halt 280 verschiedene, ja, die alle toll sind.
Ja, ne? Ja, ich glaube, es ist gefährlich, dass man sehr schnell gesichtslos werden kann, ne? In dieser gerade ja, heutigen Generation.
Ja, weil man. Da würde ich gerne kurz reingehen, weil es ist eine interessante Frage und es geht so ein bisschen weiter weg, als wir die Frage nicht geplant hatten, aber der liebe Nico Schliemann, der ja auch mal bei uns in der Sendung war, hatte letztens auch so einen sehr, sehr schönen Post auf Facebook geschrieben, wo es auch darum ging, jetzt, ich sag mal, als Nachtrag von dem Versterben von Edwin Halen, also ein bisschen, wo sind eigentlich die Helden und wo sind eigentlich die Individuen heutzutage in der heutigen Zeit? Und auf der einen Seite gebe ich vollkommen recht, wenn es darum geht, sich selber auch irgendwann zu entscheiden, auch so ein bisschen auf der einen Seite für sich selber, was ist eigentlich die Richtung, die ich jetzt machen möchte, die ich liebe, wo ich auch irgendwie beibleiben möchte. Ich kenne das selber, ich habe Jazzgitarre studiert und in meinem Studium wollte ich das Chamäleon sein. Ich wollte alles machen. Ich wollte Funk genauso geil spielen, wie ich Bebop spiele, wie ich Metal Shredding spiele und habe gemerkt, das ist einfach zu viel. Da ist dann auch nichts wirklich eine Sache rausgekommen, die gut war. Nach dem Studium habe ich mich dann dafür entschieden, okay, ich gehe jetzt den Shredding-Weg, den pädagogischen Shredding-Weg, sage ich mal, als meine Bestimmung so. Was mir persönlich auch selber gefallen hat und auch als Marketingpunkt ja auch so ein Unique Selling Point ist, wo man es auch so jemand wieder identifiziert und kennt. Aber zu dem Thema Originale. Muss man denn heutzutage ein Original sein? Braucht man das denn? Oder ist nicht manchmal auch der verzweifelte Versuch, irgendwie originell und original und neu zu sein, manchmal auch nicht der Tod für eine gewisse Form von Kreativität, weil man sich auch wieder sehr einschränkt, weil man es so zwanghaft auch versucht? Oder kann man auch nicht mal sagen, es ist vollkommen okay, wenn ich jetzt der John Petrucci-Klon erstmal bin, wenn ich dennoch mit meiner eigenen Seele einen leichten Teil neu reinbringe. Nicht das Rad neu erfinde, aber halt durch mein individuellen Spiel was Leichtes reinbringe. Also was Leichtes Neues reinbringe. Ja, so meinte ich das.
Jo, also ich denke, das ist eine relativ alte Kiste auch schon. Also ich meine, wenn man sich anguckt, auch die alten Helden hatten ihre Helden. Das heißt, wenn man irgendwo einen Startpunkt hat, ich sag mal, irgendwie Malmsteen hat bestimmt mal Blackmore gehört und nicht scheiße gefunden.
Absolut.
Und der hat dann halt, sagen wir mal, das Ganze, sagen wir mal, noch mal potenziert mit seiner neuen, frischen Energie und mit seinen Backgrounds. Und so haben halt, sagen wir mal, die Wurzeln gab es schon immer. Das ist auch alles okay. Ja. Ich denke, ein anderer Aspekt ist zum Beispiel, wie viel Handwerker will man sein, um Bandbreite zu haben? In meinem Fall war das so, ich war schon ab meinem 17. Lebensjahr Studiomusiker. Das war übrigens mal eine interessante Broterwerbszunft. Davon kann man heute nur noch Krümmel kriegen.
Ja.
Und dann bin ich nach meiner Studiomusiker-Tätigkeit noch in die Tour-Gitarristen-Riege aufgestiegen und habe da irgendwie über 15 Jahre getrieben sozusagen. Und da war ich natürlich Dienstleister, der ein Bandbreite anbieten musste. Also das heißt, ich rede auch nicht gegen Bandbreite, weil als Handwerker ist es sinnvoll, eine Bandbreite zu besitzen. Das heißt, wenn die im Studio angerufen. Genau. Und es ist auch gut für das eigene Handwerk. Das ist ja nicht verkehrt, wenn man an dem einen Tag ein Lick lernt, was aus dem Genre kommt und es am nächsten Tag mit Verzerrer leicht abgeändert in einem anderen Mod unterbringt und es zu seinem eigenen macht. Aber ich sag mal so, die Frage ist, was willst du sein? Willst du Handwerker sein oder willst du Künstler sein? Und wenn du Künstler sein willst, meiner Meinung nach, musst du harte Entscheidungen treffen, wo du sagst, okay, also ich habe hier, wie hast du gesagt, deinen Unique Selling Point und dem musst du halt auch Gewicht tragen. Deswegen ist der Blugi immer nur mit einer Strat auf der Bühne, obwohl er zu Hause 25 andere Gitarren hat. Fürs Studio, ne?
Ja, klar. Das stimmt.
Aber ich bereue das auch nicht. Ich spiele diese Rolle auch gerne. Also das ist, ich vermisse null, dass ich auf der Bühne nicht drei andere Gitarren habe. Ich bin auf der Bühne gerne der Thomas Blug, den man so kennt, wie man ihn halt kennt, mit seiner weißen Strat ja. und irgend so einem angerotzten, wie auch immer Ton, so Plexi irgendwas, ne? Und das ist mein Markenzeichen und das versuche ich zu verfeinern. Gut, mittlerweile kann ich das quasi mit einer Sammlung alter Verstärker, neuer Verstärker, alter Gitarren und neuer Gitarren praktizieren. Und habe das auch so für mich, sagen wir, erstmal mystifiziert, dann wieder entmystifiziert. Das sind alles so Prozesse und so Phasen, wo man durchgeht und das ist auch alles okay und geil. Auf der anderen Seite, komplett getrennt davon, habe ich natürlich auch so eine ganz andere Welt laufen, wo ich sage, ich interessiere mich auch für Metal-Sounds und direkt ins Pult clean und den Chorus, den ich live nie benutzt habe. Ne? Aber ich trenne es halt sehr stark. Das ist vielleicht der Punkt. Ne? Mhm.
Ja. Ist denn durch die Studiozeit auch dann der Kontakt zu Tic-Tac-Toe entstanden? Das würde mich mal interessieren.
Ja, jein. Ich sag mal so, es ist ja, wie es immer ist, alles baut aufeinander auf. Das heißt, du hast ein paar Studiojobs gespielt, dann bist du da weiterempfohlen worden, auf einmal hast du eine Tour gespielt, dann bist du von der einen Band zur anderen empfohlen worden. Als ich war immer der Feuerwehrmann. Also wenn irgendwie ein Gitarrist...
Geil.
Ja, also es hat vor... Also wenn es dann irgendwie Knatsch zwischen Sänger und dem Solo-Gitarristen gab, brauchte man einen neuen Solo-Gitarristen und irgendwann fiel dann halt mein Name. Und ich habe halt eine Sache vielleicht damals wirklich gemacht. Ich konnte abliefern und zwar in einer Art und Weise, dass man hat mich heute angerufen und ich habe drei Tage später, sagen wir mal, mitschnittreife Darbietungen angeboten. Ne? Also ich bin in viele Situationen sehr blitzschnell reingerutscht, wo, keine Ahnung, Doppelbookings waren. Ich erinnere mich an Ali Neander, ne? Rodgau Monitons, der hat bei Edo Zanki gespielt und dann guckt er in den Kalender rein und sagt, ach scheiße, ich habe zwei Gigs am gleichen Tag, was machen wir da? Da rufen wir der Blugi an und dann und ich stand irgendwie zwei Tage später auf der Bühne im Fernsehen und habe noch nie mit der Band gespielt. Ne? Und bei der Probe war der Edo damals so, der kann ja alles, wir gehen jetzt Eis essen, ne? Also ich hätte gern ein bisschen geprobt, aber ich kann halt, oder sagen wir so, ich glaube, ich konnte halt immer die Nerven behalten und der Situation das geben, was gebraucht war. Ich glaube, das hat mich quasi weiterempfohlen. Und Tic-Tac-Toe kam zustande, das ist ja so eine Sache da, vor Tic-Tac-Toe war ich bei Purple Schulz war auch Wolf Simon, der Schlagzeuger. Und Wolf Simon hatte auch mit mir meine eigene Musik schon ein bisschen gemacht. Das war aber damals noch gar nicht so stark. Ich hatte ihn mal im Studio zu meiner zweiten Solo-Platte. Das heißt, wir waren irgendwie so ein Team. Und der Wolf hat mich da quasi mit zur Tic-Tac-Toe-Audition geschleppt. Und da waren halt auch noch ein paar andere, wie zum Beispiel Peter Fischer und,
der gute Peter. Und
Christoph Kemper als Keyboarder. Christoph Kemper als Keyboarder.
Ach, und, krass.
Ja, und sagen wir so, man sieht sich immer zweimal. Einmal als Musiker und dann auch wieder, egal, ne, lustig, ne? Und ja, ich habe halt den Gitarristenjob gekriegt und die anderen halt nicht. Aber insofern, der Christoph hat halt sein Ding gemacht. Geschichte kennt man ja, ne?
Ja.
Ja, schön.
Sehr cool.
Das ist ziemlich cool. Ja, und dann, du hast ja dann eine Zeit lang, hast du erzählt, als Studio- und als Tour-Gitarrist bist du durch die deutsche Gitarrenwelt gereist und durch die deutsche Musikerwelt. Und 2004 wurdest du dann zum Strat King of Europe, ich sag mal, gekürt, geehrt. Bist jetzt quasi Sir Thomas Blug. Wie kam das zustande? Wie wird man Strat King?
Ja, also eigentlich wollte ich das gar nicht. Also das fing damit an, ich habe damals 2004 meine Webseite gemacht. Damals war das ja auch noch neu, Webseiten zu machen. Und ich hatte jemand, der diese Webseite aufgesetzt hat und der hat halt, der kannte mich halt auch schon länger, weil er auch Musiker war und halt so ein Grafiker, ne? Damals hat der Grafiker noch ein bisschen Webseite angefangen. Und dann hat er gesagt, du, da gibt's so einen Wettbewerb. Stratocaster, Fender macht da so einen Wettbewerb. Da musst du mitmachen, ne? Und ich so, oh, hör auf mit den scheiß Wettbewerben. Ich habe keinen Bock auf Wettbewerbe. Ich bin zu alt für Wettbewerbe. Was ist denn das für ein Schwachsinn, ne? Und ich habe so eine ganz komische Historie mit Wettbewerben als Teenager gehabt. Wir hatten eine Band und hatten mit der Band gewonnen und dann wurden wir nachträglich disqualifiziert oder, also ich war einfach nur abgenervt. Irgendwie ein Wettbewerb, ne? So. Aber dann hat der zu mir gesagt, wenn du da nicht mich mitmachst, ne, dann mache ich ja die Webseite nicht fertig. Der wusste irgendwie, dass das was Wichtiges ist. Warum? Weil er halt vielleicht auch schon Marketing verstanden hatte. Der war seiner Zeit da schon voraus und hat halt gesagt, du machst das. Und ich erinnere mich, wir saßen im Café und es war der letzte Tag, Abgabe. Man muss da irgendwie was einsenden, so eine Bewerbung und Musiktitel und was man so mit seiner Strat gespielt hat. Und der hat mich genötigt, das Ding im Briefkasten einzuschmeißen. So, dann haben wir das halt irgendwie eingeschmissen und dann kam erstmal nichts. Und irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Wochen später kam dann halt irgendwas, aha, also ich wäre da irgendwie mal in der Vorausscheidung mit drin. Ne? So, und das war ja europaweit. Das heißt, da war Fender Europe, also da war ja alles. UK, Schweden, also Skandinavien, Frankreich, Italien, bla bla bla, Deutschland, Polen, ja, und aus irgendeinem unerklärlichen Grund bin ich dann ausgewählt worden in die Finalistenrunde. Und diese Finalistenrunde traf sich in England an so einem sehr geilen englischen Schloss, Arundel Castle. Und es war, Markus Demmel war übrigens auch dabei, wir waren zwei Deutsche. Ach. Ja, also Markus war da, ich war da und dann gab es halt Pontus Borg, hieß der aus Schweden, Olivier, Franzose, tierische Typen, tierisch. Mhm. Also ich meine, weißt du, wenn Fender Europe irgendwelche Leute ausfällt, dann können sie schon aus dem Vollen schöpfen. Ne? Also die waren technisch, glaube ich, alle besser wie ich. Also ich habe mein Ding gemacht, die haben ihr Ding gemacht. Ja, und es war mir einfach eigentlich scheißegal, weil es war so windig, Sonne, Wolken. Wir haben draußen auf so einer Bühne gespielt und es war mit Publikum. Die haben da so ein Publikum geladen gehabt. Dann waren Paul Carrack und Band da und so eine Moderatorin, so ein Bond-Girl. Also sie haben sich ja richtig Mühe gegeben. Und Ich war damals mit meiner Freundin irgendwie unterwegs und wir haben uns dieses Castle angeguckt, sind irgendwie falsch rum reingelaufen, also vom Ausgang rückwärts. Die anderen saßen im Zelt und haben Licks geübt und mir war das alles so scheißegal. Ich habe gedacht, das ist eh jetzt,
vielleicht war das, soll genau ich jetzt das hier üben? Ne?
Also,
die richtige Attitüde.
Ich glaube es auch, ne? Weil bei Markus war es so, der kam dann auf die Bühne und hat sein Ding gemacht und es war auch also geil oder so, aber der Windstoß hat seinen Hut weggeweht. Das war halt irgendwie vielleicht ein bisschen lustig. Und ich habe es halt einfach eiskalt da irgendwie eingetütet. Und ich hatte vielleicht noch einen anderen Vorteil, da wir alle über Fender-Amps spielen mussten, und ich ein bisschen Ahnung von Sounddesign hab ich mir einen mit 12er Speaker genommen und nicht diese Basement 410er, was ja auch okay ist, aber nicht mein Ding war, sondern ich wusste auch, welcher Amp zu mir passt. Und konnte dann halt irgendwie Anführungszeichen meinen Ton auch zumindest halbwegs in Szene setzen. Und vielleicht war das dann das Paket, was dem Publikum, die haben applaudiert, die mussten halt irgendwie stimmen und dann gab es halt irgendwelche Fender-Mitarbeiter, die Punkte hatten und Paul Carrick-Band und ja, am Schluss habe ich halt dann das Rennen gemacht, aber alle von den Finalisten waren, hätten den Preis genauso verdient.
Okay, also gehen wir mal noch einen kleinen Schritt zurück in der Zeit. Du bist dann ja viel auf Tour gewesen und wie ist dann die Idee entstanden, dein erstes Soloalbum aufzunehmen? Wie bist du dazu gekommen? War das so ein Wunsch?
Ich bin da eigentlich auch reingeschlittert. Und zwar, es gibt mehrere Faktoren. Das eine war, ich habe immer schon, auch als Teenager, dann angefangen, eigene Musik zu komponieren und wollte das mit einer Band wissen, hat damals mit einer Sängerin gearbeitet. Wir hatten dann auch Kontakt zu Plattenfirmen und hatten Vorschüsse bekommen, aber es kam halt nicht zur großen Produktion. Dann war ich sogar in England und habe dort versucht, einen Plattendeal zu kriegen. Und irgendwie war ich davon ein bisschen abgenervt und dieses ganze Thema mit Gesang war halt schwierig. Ist es übrigens heute auch noch, Klammer auf, Klammer zu. Dann kam ich irgendwann in den Genuss, bei Jusen Kettner der Vorführer zu werden und stand dann auf den Musikmessen und dachte mir, also jetzt AC/DC spielen ist mir jetzt zu doof, ich spiele lieber meine eigene Musik. Und ich habe dann halt meine, oder habe dann einfach so Songs, die ich geschrieben habe, quasi ein bisschen umgearbeitet zu Gitarreninstrumentals. Und ja, stand dann damit irgendwie auf den Musikmessen rum und das hat den Leuten gut gefallen. Und irgendwann gab es so ein das Ding hieß Access MIDI Preamp, ein programmierbarer. Okay. Preamp und zudem habe ich eine Kassette, man muss sich das mal vorstellen, Kassette, Tape, aufgenommen und das war eigentlich ein Promotion-Artikel und der ging weg wie warme Semmel. Alle wollten diese Kassette haben. Aha, krass. Und dann habe ich gedacht, so, nachdem da irgendwie hunderte von Kassetten verschwunden sind, dann kann ich ja auch mal ein Album machen. Und dann wollte ich eine Platte machen, die so halb Gesang Songs hat und halb Instrumentals. Und dann habe ich angefangen, auch mit Sängern aufzunehmen. Und am Schluss habe ich wieder gemerkt, Sänger sind kompliziert. Dann habe ich die alle nach Haus geschickt und habe dann einfach meine erste Platte aufgenommen und habe die dann auch bei Plattenfirmen vorgespielt, gezeigt. Und ich habe an der Platte so viel Zeit investiert und Geld. Ich habe ein Plattendeal-Angebot gehabt, das habe ich abgelehnt, weil der Typ, ich werde dich nie vergessen, es bietet mir an, ja, was kriege ich denn so für Produktionskosten? Und dann sagte der zu mir, ja, so zwischen 0 bis 1000. Also es war noch D-Mark. Heute wäre das vielleicht in Ordnung, aber damals war das eine Frechheit, weil du hast für ein Album, also 20.000 hättest du kriegen müssen. Das wäre was Seriöses gewesen. Heute ist 2.000 was Seriöses.
Ja, ne?
Ja. Aber damals war das noch, ey, allein, sagen wir mal, 2-Zoll-Bänder zu kaufen, um so eine Platte zu machen, da kriegst du 45 Minuten drauf, da brauchst du mindestens zwei, wenn du mehrere, so, und da kostet eins schon allein nur das Band irgendwie 300, 50 Tacken oder so. Und Studiozeit war ja damals auch Mieten, da war das war noch, das war halt richtig Geld, ne? Und egal, ich habe halt einfach das Album gemacht und das kam halt ganz gut an und dann habe ich halt weitergemacht.
Wie viele Alben sind denn dann so grob unter deiner, ich habe jetzt nämlich gar nicht die Diskografie auf dem Schirm, wie viele Alben hast du dann veröffentlicht unter dem Solonamen Thomas Blug, nur so als Zwischenfrage?
Oh, ich weiß es gar nicht, so 5, 6. Also es gibt, warte mal, Beauty of Simplicity, Electric Gallery, 21st Century, Live in Rahlte, Soul and Pepper. Das waren jetzt mal 5 Instrumental-Solos. Dann gibt es halt noch meine Bandprojekte Dreist, dann Dreist Live. Das kennt ihr nicht, weil das war vor eurer Zeit. Dann gab es was weiß ich, das Ding mit dem Orchester, DVD, dann gab es 2 Hendrix und noch eine Rockanarchie.
Schon einiges, so. Ja, ordentlich. Schon einiges. Ja. Das kann man sich heute auch noch alles, ja. Also ich habe mal kurz reingeguckt, bei Spotify kann man alles hören, aber kaufen, wenn man den Künstler noch ein bisschen supporten möchte, kann man das auch in den üblichen iTunes, Amazon oder so, oder gibt es Dinge, die jetzt schon mittlerweile aus sind, die es nicht mehr gibt für den, also zum Verkauf?
Also es ist so, die CDs trocknen jetzt so allmählich aus. Ich muss sagen, meine Soul und Pepper ist gerade ausverkauft. Wenn sie also noch irgendwo zu haben ist, dann könnt ihr sie jetzt noch kaufen. Ah, okay. Ich kann aber nicht mehr nachliefern. Meine Best-of, die habe ich noch. Ich habe auch von den anderen Sachen noch welche. Die kann man übrigens auch jetzt, muss ich Eigenwerbung machen, auf der Blue Guitar, auf der Firmen-Webseite kaufen. Da habe ich einen Shop. Weil, ich muss mal so sagen, die ganzen, nichts gegen Amazon und die ganzen Vertriebe, aber jeder schneidet sich ja seine Scheibe ab und wie wir wissen, bleibt ja am Schluss kaum noch was hängen. Und deswegen versuche ich halt auch, meine Energien zu bündeln. Das ist auch übrigens ein Grund, warum ich auch eine Firma gegründet habe, die Blue Guitar heißt, weil ich habe halt gemerkt, dass man, wie soll man sagen, das große Spiel, wie es mal vor 20 Jahren, 30 Jahren war, das ist vorbei. Man muss es halt einfach zusammenbacken, zusammenschrumpfen und effektiv machen. Und wir besitzen heute alle Smartphones und deswegen mache ich den Smart Bluegie mit kleiner Firma, kleiner Künstler, kleiner, alles klein und fein und ja. Multitasking, das ist so mein
Business-Modell. Das ist auch eine super Überleitung zu jetzt eigentlich dem, ich sag mal, dem großen Punkt, wo wir kommen wollten, nämlich die Blue Amps. Lass uns da noch ein bisschen in die, ich sag mal, in die Entstehung einsteigen, wie das so alles entstanden ist, weil ich habe dich auch noch in Erinnerung als Houston Kettner Artist. Ich habe dich da mal gesehen auf der Musikmesse, weil ich wohne ja in Frankfurt. Da waren wir ja regelmäßig auf der Musikmesse. Ich glaube, ich habe dich mal gesehen. Ach, da hast du nach Mika Tyska gespielt. Da war gerade der Tube 18 oder so draußen. Das war 2014 oder so muss das gewesen sein. Tube Meister 18.
Tube Meister genau, 18, genau.
Ah, der Meister, wie genau, wie kam das dann von Houston Kettner zu Blue Guitar? Vielleicht lass uns doch ein bisschen mehr in die Entstehungsgeschichte einsteigen, was dich auch dazu motiviert hat. So, ich mache jetzt meine eigenen Amps. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du auch eine Affinität zu elektronischen, ich sag mal, Handwerk hattest, weil du ja damit angefangen, also irgendwie als Kind ja auch schon fasziniert warst. Hat das auch mit eingespielt in den Blue Amp und wie war das? Ja.
Ja, klar. Also ich meine, bei Houston Kettner war ich Sounddesigner und habe wenig selbst gemacht. Also ich habe einfach mehr die Rolle des Künstlers übernommen, der aber auch mit ein bisschen Technikhintergrund einem Entwickler genau gesagt hat, wo man gucken muss, ne? Ohne es jetzt selbst zu machen. Oder meistens habe ich das nicht gemacht. Aber wie das so ist bei Gitarrenverstärkern, vieles davon ist ja, sagen wir mal, Abschmeckungssache. Du hast ja erstmal eine Grundplattform und diese Grundplattform ist ja für Verstärker ähnlich wie bei Autos. Die haben 4 Räder, die drehen sich, da gibt es Bremsen und Motor. So, und wie man das ganze Ding abstimmt, das entscheidet dann, ob da quasi ein High-Gain-Engel oder ein Low-Gain-Princeton rauskommt oder so. Aber es ist sehr viel ähnlich. Und bei Houston Kettner war es halt immer so, ich habe Konzepte mit eingebracht, ich habe quasi den Tubeman erfunden, der 3-Amp war mein Baby, Die ganzen Tube-Tools.
Den hast du auch lange gespielt, ne?
Ja, ja, das war quasi ja. mein eigener Signature-Amp und auch mein Konzept, meine Entwicklung. Und ich war halt Freund von dem Mark II. Also der Mark III, das war dann schon die Über. Da war hatte ich auch schon nicht mehr so die Finger drin. Aber der Mark II ist der Amp. Ja, man muss den ein bisschen komisch einstellen, sag ich mal, weil ich habe mich nicht mit allem durchsetzen können. Insofern muss man bei so einem 3M zum Beispiel die Höhen auf 0 drehen und die Mitten auf und dann klingt der Klingkanal auch hervorragend. Mm. Aber die wenigsten machen das und deswegen sagen die alle, ach, diese Hüsen-Kettner-Höhen und so weiter. Mm. Die kommen halt von dem vom Techniker, vom Bernd. Der fand die immer super und ich habe es ihm nicht austreiben dürfen. Aber solange ich meinen Sound da drauf gefunden habe, war ja die Welt auch in Ordnung. Ne? Und es ging halt 27 Jahre war ich bei Hüsen-Kettner freier Mitarbeiter. Also ich hatte nie eine Festanstellung, aber ich habe teilweise mehr gearbeitet als Festangestellte. Ich habe dann Phasen gehabt, wo ich mehr Musik gemacht habe, wo ich dann auch auf Tour war. Und das war schon so irgendwie passend, nur ich habe halt gemerkt, dass die Firma sich verändert hatte und dass da andere Prioritäten kamen und dadurch meine Wirkungsweise und Fläche halt ja schlechter wurde und dadurch kam halt auch dann mit so kompromissbehafteten Sachen, die ich dann mit zunehmendem Alter halt nicht mehr ertragen konnte. Okay. das ist das Problem des Älterwerdens. Irgendwann sagst du dir irgendwie, wenn ich das schon mal gemacht habe und ich weiß, dass es scheiße ist, dann mache ich es nicht nochmal. Wenn du jung bist, dann sollte man den Fehler machen, damit man Bescheid weiß, aber man muss irgendwann Fehler nicht wiederholen. Und das klingt dann vielleicht irgendwie klugscheißerisch oder so für die Leute, die die Erfahrung nicht haben. Aber ich war halt irgendwann der Typ, der die Erfahrung hatte versus Leute, die Erfahrung noch nicht hatten. Und die wollten dann halt in der Struktur dank ihrer Position mir sagen, wo es lang geht, was ihr gutes Recht ist. Aber da wollte ich halt auch nicht mehr mit. Das ist halt so. Und ich habe halt schon seit langem gesehen, dass man sich, sagen wir mal, dass man einen neuen Weg einschlagen sollte, weil, also mir war es klar, ich habe nichts gegen Röhren-Amps, ich liebe Röhren-Amps und ich habe so viele wie nur wenige andere, also ich hätte quasi einen ganzen Musikladen anzubieten, aber Praktikabilität ist halt ein Problem bei Röhren-Amps, also die sind halt schwer, die sind anfällig, also die haben einfach systembedingt ein paar Eigenschaften, da wollte ich ran. Und es hat sich bei mir halt irgendwelche Erkenntnisse eingestellt, die mir gesagt haben, es ist Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Und nach einigen Tests hatte ich dann auch die Bestätigung, dass das sinnvoll ist und dass es geht und dass es vor allem kein Kompromiss ist. Also das ist, guck mal, ich war an einem Level, wenn ich jetzt mit irgendeinem halbgaren Produkt auf den Markt gekommen wäre, hinter dem ich meine Sachen nicht hätte machen können, meinen eigenen Sound nicht gehabt hätte, dann, wie soll man sagen, das hätte ich als Thomas Blug, der Künstler, gar nicht ausgehalten. Ne? Also Ich habe auch nie ein Endorsement gemacht mit anderen Firmen, mit Gitarren oder so. Warum? Ich hatte eine 61er Strat und es war meine Gitarre. Und mir haben Leute tolle Gitarren angeboten und Geld dafür, dass ich sie spiele. Und ich habe gesagt, das ändert nichts in meinem Leben. Das brauche ich nicht. Ich brauche das fucking Geld nicht, weil dafür mache ich es nicht. Und ich hätte einfach ein Scheißgefühl, eine Gitarre zu spielen, die mir weniger gefällt, auch wenn sie toll ist, als die, die ich eigentlich spielen will. Also habe ich es nicht gemacht. Und bei Amps ist es genau das Gleiche. Und bei meinem eigenen Amp war es auch das Gleiche, wo ich gesagt habe, entweder ist das Ding so gut, dass es mit meinem Lieblings-Marshall, der so ist, wie er ist, mithalten kann, oder ich mach's nicht. Und als ich dann den Level erreicht habe, dass ich quasi meinen Sound in dieser neuen Technologie umgesetzt hatte, war dann auch klar, dass das war mein Startpunkt. Also damit konnte ich arbeiten. Und Ja, dann gab es halt einen Prototyp im Plastikgehäuse 1, der war noch richtig groß wie ein Schuhkarton und dann wurde das Ganze irgendwie, ne, verfeinert und dann klein gemacht und dann kam der Formfaktor, der Designfaktor, dann die Kanäle dazu, dann die Umschaltung, dann noch Features, dann noch MIDI und Adapter und das System und dann gab es irgendwann die Firma, ne? Aber die Entwicklung zu einem, sagen wir mal, neuen Weg hatte ich schon 2010, ne? Also vor über, oder schon, da war das schon, wie soll man sagen, nicht komplett fertig, aber das Konzept war klar, ne?
Das heißt, du designst deine Amps erst nur so, dass sie dir und deinem Spielstil gefallen. Und wahrscheinlich auch dementsprechend dann auch all die Leute, die deinen Spielstil auch mögen und die auch in dieser Musikrichtung so ein bisschen auch drin sind. Oder setzt du dich auch hin und denkst dir, okay, ich habe jetzt den Amp, der mir gefällt, den Sound, der mir gefällt. Wie kann ich jetzt High-Gain-Leute abholen? Wie kann ich Leute abholen, die vielleicht was anderes machen? Oder ist dir das erstmal egal und du willst erstmal nur das machen, was dich repräsentiert?
Ja, sag mal so, ich habe bei mir angefangen mit dem Amp One Originalversion. Das ist quasi mein eigenes Amp-Dings. Und was danach kam, also zum Beispiel der Mercury Edition, ist nach wie vor mein Amp mit einmassierten Feedbacks von anderen, mit denen ich persönlich total konform gehe. Was zum Ergebnis führt, dass der Amp ein bisschen tighter ist und nicht ganz so fluffig, Vintage-mäßig. Aber sagen wir mal so, ich erachte das als eine Geschmacksrichtung und nicht unbedingt als eine Qualität. Jemand, der High-Gain spielt, war mit meinen beiden silbernen Amps nie so richtig ganz happy. Und das war dann quasi der Punkt, wo ich gesagt habe, so Jungs, jetzt baue ich mal was für euch. Und zwar mit der Humbucker-Klampfe in der Hand und dann geht da auch noch aus der Perspektive nochmal ein Single-Coil, aber erstmal waren die Prioritäten verschoben und es war, der Iridium war halt ein Amp, den ich erstmal für andere gebaut habe und den kann ich dann privat nochmal selbst ganz naiv neu entdecken für mich, wenn ich es will, ne? Aber das ist halt, die Herangehensweise war eine andere. Mir macht beides Spaß. Also ich habe natürlich, fange ich immer mit meiner eigenen Sache an, weil da kann ich auch beurteilen, ob Grundsoundqualitäten da sind, ob die Schaltung das kann, ob die Dynamik stimmt, ob die Power da ist. Weil ich sag mal so, mein Grundsound basiert halt auf alten Plexis und die sind ja bekanntlich A, in einer gewissen Dynamik am Arbeiten und in einer gewissen Lautstärke. Und wenn du so ein Fahrwerk hast, dann kannst du das ja auch irgendwie modden, wie quasi früher auch Jose-Mods für die Amis gemacht worden sind oder in Deutschland Baldringer-Mods oder, ne, also so, dann ist die Grundsubstanz gesund. Ja, aber das, so, ich fange quasi mit mir an und dann kommt die Reise durchs Universum. Sehr
cool. Und wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, du testest die Amps natürlich auch, die du dann entwickelst und spielst die erstmal live, um wirklich zu gucken, ey, ist das jetzt genau das? Also du gehst da auch schon sehr langwierig dran, bis du wirklich hundertprozentig zufrieden bist, ne? Das finde ich zum Beispiel sehr.
Ja, absolut, weil ich sag mal so, was du im Wohnzimmer hörst, ist das eine. Aber was auf einer Bühne in einer Live-Situation funktioniert, ist das andere. Ich sag's mal so, das ist für mich der kritischste Moment. Es gibt ja Produkte, die werden ganz anders designt. Wenn jetzt jemand eine Software macht, glaubst du, dass jemand mit seinem Plugin auf der Bühne testet? Weißt du, also ich, ne, ich sehe das Laptop, ja genau, das Laptop auf der Bühne und dann Kabelsalat und das Interface und wie schalte ich meine Sounds um? Man kann das alles machen, wenn man will, aber der Fokus liegt ja dort woanders. Ne? Die kommen aus einer Recording-Situation, die versuchen dafür eine Lösung zu machen und das ist ja auch okay. Nur ich wollte halt den Weg der Oldschool eingehen, wo ich sage, okay, wir stehen auf der Bühne, wir haben einen Trommler, der hat ein echtes Schlagzeug, kein E-Drum und dagegen muss ich bestehen. Und zwar so wie die besten Röhren-Amps, die ich kenne. Das ist meine Messlatte. Erstmal mit meinem Sound und jetzt halt auch mit anderen Sounds. Und drunter mache ich es halt nicht. Und ich glaube, so das Ganze muss man auch fühlen. Wenn man auf der Bühne steht, ist das sowas Entscheidendes, wie sich Amp in der Band anfühlt. Ist der jetzt irgendwie, hat man da irgendwie was in der Hand oder ist der, ist das irgendwie eine weiche, oberreife Tomate, ne? Die, wo man keinen Grip dran kriegt, wo, ne? Wo das Spielgefühl nicht stimmt. Und ich habe Gigs schon immer gespielt mit meinen Prototypen. Und ich spiele auch gelegentlich mal, das mache ich heute seltener, aber auch mal fremde Amps. Ich habe auch schon auf Bühnen gestanden, da war irgendwie was von einer ganz anderen Marke. Dann zerreißen sich die Leute sich irgendwie das Maul, weil was spielst du denn da und so. Das ist, interessiert mich einfach mal, wie macht's denn Amp XY in der Leitung?
Finde ich aber gut, ne? Dann hält man ja die Ohren auch so ein bisschen offen.
Ja. Ja, ich meine, ich finde das total spannend, von anderen zu lernen, aber auch dann die Erfahrung selbst zu machen. Ich meine, weißt du, wenn du immer nur Beifahrer bist im Auto, weißt du halt nicht, ob das Auto dir gefällt. Ne? Ich meine, wenn du dann selber aufs Gaspedal trittst, merkst du halt, wo was kommt und wo was nicht kommt. Und das ist beim Gitarrenamp ja genau das Gleiche.
Das ist sehr wichtig, glaube ich, immer auch soundmäßig offen zu sein. Ich kann mich ja noch erinnern, wie ich dich dann nochmal auf der Musikmesse gesehen habe, 2018. Da hast du, glaube ich, einen Workshop zum Thema Sounds gehalten. Mhm. Und hast auf einmal das Precision Drive ausgepackt, von, was ja eigentlich man kennt als das Gent-Pedal von Micha Mensur für den High-Gain-Sound. Mhm. Und das hat mich auch erstmal überrascht. So, oh, Thomas Blug, der eigentlich der Blues-Rocker so ist, packt auf einmal das Precision Drive drauf. Das hat er auch gezeigt, okay, man muss sich auch informieren und weiterentwickeln, gucken, was gibt's da und wie kann ich das eventuell auch für meinen eigenen Sound verwenden, wenn das funktioniert. Genau, das ist...
Natürlich. Guck mal, das Precision Drive ist für mich eine ganz geile Kiste, weil das Precision Drive kombiniert den Tube Screamer mit einem Low Cut und bringt das Ganze auf den Next Level. Und das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für, wie sich Sounddesign über die letzten Jahrzehnte geändert hat. Wenn du diesen Low Cut im Precision Drive mit dem Tide-Regler beim Friedman vergleichst oder so, die machen alle eine ähnliche Kiste, aber es geht immer nur um eins: Aufräumen im Bassbereich und dann wiederum, sagen wir mal, passend dazu mitten Höhen irgendwo hinzuschieben. Deswegen haben die halt diese Regler. Und ja, das Gain anzupassen, da ist halt einfach was passiert. Und wie soll man sagen, auch wenn ich es privat nicht nutze, ist das aber was, wo ich dann sagen kann, davor, also A, finde ich es faszinierend. Also ich liebe alle Sounds. Was manche nicht wissen, ich war auch mal Produzent und ich war auch mal Keyboarder in einer Band für ein halbes Jahr ohne Gitarre. Ich habe das dann dankend irgendwann nochmal abgelehnt, aber Sounds interessieren mich. Ne? Ich habe Filmmusiken komponiert und Sounds, egal, von Metal bis egal was, ne? Je oller, desto doller. Aber ich habe trotzdem meinen eigenen Grundsound. Ne? Das ist, das behüte ich mir auch. Der Thomas Blug hat auf einer Soloscheibe nicht 38 Sounds. Die sind, wenn, nur Rhythmus-Sounds und auf halber Lautstärke. Seine Stimme ist seine Stimme. Und das wird halt irgendwie da bleiben, wo ich auch bin. Weil, sonst,
das ist ja dein Charakter auch.
Sonst bin ich ja nicht mehr ich. Ne? Ne? Also ich als Schauspieler, der eine andere Sache hat, das gibt's auch als Studiomusiker. Ich habe Fake-Jazz spielen müssen, sage ich mal, weil ich kein Jazz spielen kann. Das klingt dann so wie, keine Ahnung, Pseudo-Larry Carlton oder was weiß ich, Joe Pass. Als Studiomusiker kann man diese Rolle auch mal annehmen, aber ich bin... Wenn ich ja Solokünstler bin, will ich ja kein Schauspieler sein. Stimmt. Dann will ich ja ich sein.
Ja, richtig. Du hattest vorhin nochmal die Praktik. Ach Gott, dieses Wort ist furchtbar. Das mein Wortschatz. Genau, da hast du angesprochen, dass Röhrenamp nicht praktisch sind. Da verweise ich auch kurz auf unsere Patreon-Seite hin, weil der Fabian und ich letztens eine kleine Diskussion hatten, analog gegen digital, die wir für unsere Patreon-Abonnenten gemacht haben. Aber ich als jemand, der, ich sag mal, das genauso sieht und dem Christoph Kemper sehr, sehr viel dankbar bin, weil er mir ganz, ganz viel Last erspart hat mit dem Kemper. Würde sagen, du hast vorhin was von einem Amp Smart erzählt. Das klang so ein bisschen nach Handy-Technologie oder sowas. Bin ich da auf dem richtigen Kurs? Was ist das? Erzähl doch mal darüber.
Ja, also sagen wir mal so, mein Gedankengang war damals zu sagen, es muss smartere Amps geben als als die Röhren-Amps. Und wenn man sich jetzt mal zurück beamt ins Jahr 2010, wo ich quasi schon mit meinem Amp-One-Prototypen unterwegs war. 2014 habe ich die Firma gegründet, 2015 gab es die Amps, aber 2010 habe ich ja schon an meinem Projekt gearbeitet. Und das war auch so die Zeit, wo, wann kam das iPhone raus? Wisst ihr das noch?
2008,
das war auch irgendwie so um den Dreh rum.
2008, 2009 rum, glaube ich. Ich habe letztens auch die Präsentation von Steve Jobs gesehen, die wirklich gut ist.
Ne? Wo, genau, die fand ich auch super, wo der gesagt hat, Jungs, ich habe Apple hat drei neue Produkte, nämlich ein Telefon, was ein MP3-Player mit einem riesen
Display neues, und was war das dritte neues noch? Betriebssystem.
Taschenrechner.
Also neuer Internetzugang.
Genau. Ja, ne? Also irgendwie so und ich sage mal so, in diesem Zeitgeist und in diesem Geist auch von dem, das hat mich auch beflügelt, weil dass man einfach Sachen anders machen kann, dass man halt eben nicht diese ganzen Knöpfe dran haben muss, wie an der Fernbedienung vom Videorekorder. Und dass das zum Beispiel neu strukturiert wird, wie zum Beispiel Apps auf dem iPhone oder auf dem Smartphone heute. Das hat ja einfach einen Industriestandard gesetzt. Und dass man da auch mal so radikal rangeht und sagt, ich habe jetzt nicht mehr irgendwie die ganzen Knöpfe da, wo sie früher waren, sondern ich kenne die Puzzlestückchen, aber ich baue das Bild neu zusammen. Und an der Ecke bin ich natürlich, wie soll man, das meine ich mit smart. Ich habe nichts gegen Oldtimer, ich habe nichts gegen Röhren-Amps und der Geruch von dem alten Elektronikzeug ist wie der Geruch von alten Ölautos. Ne? Mein Uropa hatte einen Mercedes und ich weiß heute noch, wie es gerochen hat, als ich Kind war, in dieser Garage mit dem geilen Öl. Ne? Und so riecht auch 60er-Jahre-Elektronik nach irgendwas. Aber mein Smartphone halt nicht mehr. Und wenn man sich mal die Welt von heute anschaut, ist, ich bin Fan von dem Smartphone, weil ne, ich kann mit euch skypen, ich kann telefonieren, ich kann E-Mails verschicken, ich kann Videos gucken, ich benutze kaum noch einen Laptop. Also es ist, das finde ich tierisch, praktisch, was da heute geht. Ja, ich mache da ich mache Videos, ich mache Audioaufnahmen. Ey, ein Traum. Ne? Also irgendwie so. Und dieser Geist, das war das Ding, was mich angetrieben hat zu sagen, also ich will diese Qualität der Röhren-Amps nicht verlieren, aber ich will sie in das neue Format bringen. Und das ist einfach der Grund, warum ich auf Analogtechnik schwöre, weil die alten Röhren-Amps halt analog sind und alles, was digital ist, ist per se einer, zwei oder noch mehr Wandlungen unterlegen. Das kann auch immer besser werden, aber das ist per se ein Problem und es gibt per se in der Digitaltechnik auch Grenzen, mit der die Digitaltechniker sich rumschlagen müssen, die in der Analogtechnik gar nicht da sind. Mhm. Und das sind Sachen, die zum Beispiel die Obertonentwicklung betreffen, die ist analog einfach grenzenlos. Also, oder sagen wir, ja, die ist grenzenlos. Also bis hin zum Hochfrequenzsender. Aber das geht digital nicht. Auch dort werden immer die Bandbreiten größer, aber es ist immer eine Entwicklung in die Richtung. Und vielleicht gibt es in 20 Jahren Digital-Amps, wo ich sagen muss, dann vielleicht. So, Freunde, jetzt höre ich es auch nicht mehr oder ich spüre es nicht mehr, aber im Moment bin ich immer noch an dem Punkt, wo ich sage, mich haut ein Digital-Amp noch nicht um. Auch wenn sie toll klingen, sie fühlen sich anders an.
Ja.
Und in der Live-Situation, und ich spiele immer noch liebend gern live, dann will ich auf nichts verzichten, weil das ist zu viel Genuss, das ist zu viel, um was es mir eigentlich geht. Und wenn es das gäbe, würde ich meine Firma auch nicht haben und würde auch die Produkte machen, weil ich mache nichts, was es nicht braucht. Ne? Also ich muss ja von irgendwas überzeugt sein. Mir geht es da auch nie um Kohle, sondern mir geht es einfach nur darum, ich bin davon wirklich überzeugt, dass die Welt so eine Scheiße braucht, die ich da mache.
Sehr geil. Ja. Und ist da dadurch jetzt auch die Idee von dem sogenannten MX, der jetzt in der Entwicklung ist, auch entstanden, dass du es halt noch weiterführst?
Ja. Natürlich, klar. Ich meine, im Prinzip ist es so, der Amp One ist der erste Schritt zu sagen, ich packe mal Anführungszeichen Röhren in Schuhkarton und baue ihn als Pedal. Das hat dann auch ziemlich lang gedauert, bis die Leute verstanden haben, dass das ernst zu nehmen ist, weil es sieht ja erstmal nicht aus, als darf man das ernst nehmen. Aber mittlerweile gibt es ja dann doch auch ein paar User, denen man dann das auch abnimmt, zumal die das auch alle nicht geschenkt bekommen haben. Also ich bin so klein als Firma, dass ich kein Geld habe, um da irgendwelche Marketing-Spielchen zu treiben, sondern die Jennifer Betten hat ihren Amp gekauft, der Uli Roth hat 5 gekauft.
Krass. Also ich rede wirklich von. Der braucht 5, ne? Weil er so laut spielt.
Ach, Uli.
Ja, da hätte ich eigene Storys zu erzählen. Der Uli hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, ja, ich war da in Italien und also das erste Set klingt super, aber im zweiten Set wurde der Sound so ein bisschen matschig. Und da habe ich gesagt, Uli, was hast du denn gemacht? Ah ja, er hat so eine 4x12er-Box da stehen gehabt, da waren hinten zwei Eingänge, da hat er die linke Hälfte mit einem Amp One und die rechte Hälfte mit einem Amp One betrieben und der spielt Klinkkanal und alles auf 10, ne? Dann habe ich gesagt, das kenne ich auch. Das war kurz vorm Lautsprechersterben, weil wenn die Dinger so warm werden, verlieren die nämlich an Wirkungsgrad, dann werden die Lautsprecher matschig. Ne? Insofern kann man sich vorstellen, wie laut der Mensch spielt. Mein Aber Gott. Ich habe dann übrigens im Uli mal einen Amp One getuned auf 230 Watt. Also es gibt... Ja, für Uli ist halt Sound auch Lautstärke, weil der Uli bewegt Luftmoleküle und das fühlt sich für den großartig an. Und das können auch alte Röhren-Amps. Und ich habe es jetzt bewusst nicht in die Serie eingebaut, aber ich habe dem Uli so ein Amp gebaut, um ihm zu zeigen, dass ich das auch kann, könnte oder so. Ja, aber ich sag mal so, bei 100 Röhrenwatt hört es dann bei mir auf. Der Amp One macht auch 100 Röhrenwatt, der macht mehr als 100 Watt, der macht 150, 180 sogar peakmäßig. Wer braucht das? Also, ne, das ist halt die Frage. Ein 100 Watt Röhrenamp ist schon genug.
Das Erste, was man immer hört, leiser. Gitarre leiser.
Genau.
Ja, schön. Jo.
Und deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Power-Sog in meinem Amp drin. Das braucht eigentlich kein Mensch, aber ich kann beweisen, dass meine Endstufe, dass ich kann ja den Hals abdrehen wie beim Röhrenamp und das passiert das Gleiche wie beim Röhrenamp. Ne, das Power-Sog in so einer Kiste, das gibt es eigentlich auch nicht. Aber bla bla bla, da gibt es halt viele Aspekte, die das Ding halt machen, so wie ein Röhrenamp. Halt funktioniert. Aber der Fabian hat ja gefragt, was der Amp X ist, ne? Und das ist ja eigentlich basierend auf dem ersten Level nach dem Motto, wir sind jetzt da, wo Röhrenamps sind, ist mir dann irgendwann aufgefallen, man kann es ja noch weiter treiben, die Amp Ones, so wie sie jetzt sind, die können halt ein paar Amps ein bisschen nachmachen. Manche trifft man ganz gut, andere halt nicht. Und dann kommen halt immer wieder so die Aussagen, ja, also nicht so richtig, weil und dann verbringe ich manchmal ein paar Minuten damit und stelle mal den Amp so ein, wie ich denke, dass der das Ding einstellen müsste, damit es so klingt, wie man es hören will. Oder eine spezielle Person oder ne? Und siehe dann, oh, interessant, jetzt klingt er ja gut. Ne? Dann denke ich mir, okay, Alter, das Problem ist eigentlich nur, dass du deinen Ohren nicht traust, weil du kannst, ich bin jetzt mal bösartig, du kannst einen Fender einstellen oder einen Marshall einstellen und ansonsten weißt du nicht, wie du mit was quasi anders funktioniert, umgehen musst, damit du auf den Punkt kommst, auf den Soundpunkt. Und das war eigentlich der Ansatz, wo ich gesagt habe, also ich muss dann doch irgendwie eine programmierbare Kiste machen, wo ich den quasi Service liefern kann, dass ich sagen kann, okay, ich schicke dir einen USB-Stick, da mache ich dir dann einfach die Lösung drauf. Du sagst mir, wo es weh tut, ich bastel dir was zusammen, du steckst das da rein und dann reden wir nochmal. Ne? Und das Ding ist dann in meinem Kopf immer weiter gewachsen, bis ich gedacht habe, ja gut, wenn ich das kann, dann kann ich noch das machen, dann kann ich noch das machen. Und am Schluss habe ich gedacht, ja, wenn ich es dann so weit aufbohre, dann kann ich ja eigentlich jeden Gitarrenamp da bauen. Also so von dem, was ich so kenne. Und davon bin ich immer noch überzeugt. Das Gegenteil werden wir dann nächstes Jahr vielleicht erfahren, wenn mir irgendjemand einen zeigt, den ich nicht hinkriege. Aber das ist meine nächste Challenge für die nächsten 10 Jahre. Gitarren-Amps klonen und eigene entwickeln auf dieser neuen Plattform. Und als ich dann da war, habe ich auch gedacht, okay, da muss ich natürlich auch noch ein Effektboard reinbringen, weil jetzt sind wir wieder beim Smart-Dings. Warum noch ein Pedalboard, wenn ich dann irgendwie eh schon einen Prozessor habe? Und dann kann ich, und dann habe ich gedacht, oh nee, brauche ich aber analoge, ich will ein analoges Wah-Wah haben. Das macht ja keinen Sinn mit digital hier. Und ich will auch analoge Booster haben und ich will analoge Verzerrer haben. Und gut, die Boxensimulationen müssen digital sein, weil das ist meiner Meinung nach besser als analog. Und Time-Based-Effekte müssen auch also digital realisiert werden, weil das geht analog dann nicht mehr in so eine Kiste rein. Und aus dem ganzen Sammelsurium an Gedanken entstand dann halt das X, MX. Und ich kann eins sagen, mein Hewson-Kettner Replex Röhrenband-Echo ist schon da.
Geil.
Und es ist unfassbar. Es ist unfucking fassbar. Weil, jetzt kommt das Herzte, die analogen Amps kriegen wir sowieso hin, davon bin ich überzeugt, weil ich kriege auch digital Sachen gebacken, von denen ich nicht wusste, ob wir sie hinkriegen. Und das ist wirklich dann der Punkt, wo ich sage, also ich stehe irgendwann mit so einem großen Schokoriegel auf der Bühne, da ist alles drin. Und ja, das ist, also da freue ich mich drauf. Und meine Deadline ist das Silvesterkonzert, das zwar bei mir verschoben wurde, oder sagen wir mal, muss das auf eine andere Location bringen, das will ich mit meinem MX-Prototyp spielen.
Geil.
Und das Replex geht schon und meine Booster gehen auch schon und ansonsten ist es noch etwas komplex.
Ja, aber das klingt doch sehr vielversprechend für die Zukunft, was die Geschichte von Blue Guitar angeht und was uns da erwarten kann und auch Neues erwarten wird, auch für die Leute, die sich halt sehr für das Digitale auch dann sehr interessieren, wie zum Beispiel meinerseits. Cool, das werde ich mal weiterhin im Auge behalten auf alle Fälle. Und das raten wir den Zuhörern da draußen auch. Kurze Zwischenfrage, Fabian, du spielst doch auch Blue-Gitar.
Ja, ich spiele auch Blue-Gitar. Ich spiele einmal die Mercury Edition und die Iridium Edition. Und mein absoluter Favorite ist aber die Mercury Edition. Weil das ist der Sound, den ich echt tatsächlich auch in meinem Kopf höre. Also in Richtung Marshall grob und clean stelle ich mir so meistens Fender-mäßig ein. Und was ich halt sehr liebe auch bei dem Amp ist einmal die Dynamik und vor allen Dingen auch, wie der Pedale aufnimmt. Also super geil, das macht das Ding halt mega vielseitig. Und ja, vom Schleppfaktor brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Ding wiegt gar nichts, ich glaube 1,2 Kilo oder sowas.
Das ist ja noch weniger als mein
Camper. Und ich habe alles auf dem Board und es gab noch keine Probe, wo ich gesagt habe, okay, der Sound war scheiße. Wenn, dann habe ich höchstens scheiße gespielt und fand es dann nicht gut. Aber so vom Sound her immer Bombe. Ne?
Das geil, das klingt doch schön. Ja. Wo kann man sich denn mal,
kann ich nur
für
empfehlen.
Die Zuhörer da draußen, wo kann man sich denn noch mal ein bisschen mehr informieren über die Produkte von Blue Amp oder eventuell auch mal testen, anspielen? Habt ihr Händler oder seid ihr bei Thomann, wo man sich sowas auch bestellen kann? Oder wie ist da euer Vertrieb so am einfachsten für die Zuhörer?
Ja, sowohl als auch. Also wir haben eine eigene Webseite, das ist blueguitar.com, www.blueguitar.com, wie mein Nachname, B-L-U-G, Uitar. So, und dann gibt es natürlich Händler, Thomann ist der größte weltweit. Da kann man was bestellen, wenn es einem nicht gefällt, wieder zurückschicken. Das ist quasi der Service, den der anbietet. Wir sind auch im guten Musikalienhandel zu haben. Wir haben jetzt nicht jeden Dealer um die Ecke, aber Musikgeschäfte, die mit Gitarre und unseren Produkten was anfangen können, gibt's in Deutschland auf jeden Fall, auch ein bisschen im Ausland, klar. Da kann man gerne mal vorbeigehen, ausprobieren. Und dann, ja, weil ich glaube, einen Gitarrenverstärker muss man einfach ausprobieren. Das ist, man kann da viel labern und lesen und ich glaube, der Hauptpunkt ist, vielleicht, wenn ich das nochmal anmerken darf, das Ding fühlt sich wie ein Röhrenamp an. Und das hat was damit zu tun, dass die Dynamikkomponente neben der Verzerr- und der Klangkomponente gegeben ist. Und das ist eine komplexe Sache. Das heißt, ein Röhrenamp, wenn man den irgendwie wie soll man sagen, spielt gerade bei den traditionellen Sounds, merkt man das mehr als bei Heavy Sounds, ist es so, dass das sogenannte Sagging, also das heißt, ich habe einen Impuls, der zieht den Strom aus dem Netzteil, die Elkos werden leer, die Spannung bricht zusammen und die Kennlinie der verzerrenden Stufen ändert sich. Diese Komplexitäten, die sind mir als Vintage-Nerd völlig bewusst und die gibt's in meinem Amp. Die gibt's in vielen Amps nicht und die gibt's sogar in manchen Röhren-Amps nicht so, wie sie sein sollten. Ne? Deswegen sind manche Vintage-Röhren-Amps so beliebt. Oder ich habe halt diese ganzen Parameter geändert bei dem Iridium, um das Ding halt Metal-tighter zu machen, weil dort ist es halt so, da will man halt keine Endstufen haben, die in die Knie gehen, sondern die halt stabil bleiben. Da muss dann irgendwie über die Speaker-Gegenkopplung geschoben werden. Das sind so andere Parameter, bla bla bla. Aber was ich sagen wollte ist, das Spielgefühl ist das, um was es mir neben dem anderen auch geht. Und das, was ich glaube, auch bei mir zumindest, ich kenne sonst nichts, was das so haben würde. Alle Produkte haben ein Spielgefühl, aber ich glaube, ich habe das authentische Röhren-Amp-Spielgefühl. Das ist mein Punkt.
Okay, das klingt doch super für alle auch Röhren-Amp-begeisterten Leute da draußen, die nicht unbedingt immer ihren 30-Kilo-Amp rumschleppen wollen oder so. Sehr, sehr schön, cool. Ja, super. Wenn es sonst von Fabians Seite nichts noch zu Ende gibt oder von deiner Seite aus, wir haben die 60-Minuten-Marke langsam erreicht. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil wir im Monat immer nur so und so viel Kontingent, was wir hochladen dürfen tatsächlich von der Seite, wo wir das hosten. Deswegen, leider würden wir uns ganz gerne auch gerne 3 Stunden mit manchen Leuten unterhalten, aber das ist halt leider nicht immer möglich. Aber ja, super. Ich habe von meiner Seite aus, der noch nicht so viel Kontakt hatte mit Blue-Guitar-Amps, sehr viel gelernt heute, sehr viel erfahren, auch über dich, Thomas Blug.
Der muss ja direkt einen kaufen. Ich
muss mir direkt jetzt einen holen. Also,
jetzt direkt bestellen.
Direkt profilen mit dem Kämpfer. Ja.
Das wäre übrigens auch eine coole Maßnahme. Du könntest mal die Dinger profilen. Und dann müssten wir mit dem AB-Verschaltung nochmal Tests machen, wie die Profiles gegen das Original quasi wirken.
Hast du das noch nicht gemacht? Also ich meine, du scheinst ja Kontakt mit Christoph Kemper und so zu haben. Noch nicht probiert oder?
Ja. Ich hab schon original von meinen Marshalls einige geprofilt damals. Ich glaube, ich habe einen der ersten Profiler schon gehabt. Da war der noch ein Prototyp. Ich habe übrigens auch mit Christoph damals mehr Kontakt gehabt und habe ihm auch Sachen gesagt, auf die er aufpassen soll, wenn er seinen Profiler macht. Da gab es das noch gar nicht. Also wir kennen uns und wir schätzen uns beide auch. Ne? Und ich muss sagen, das ist ein genialer Mensch mit seinem Ansatz. Super. Ich koche meine Suppe, er kocht seine Suppe. Wir waren übrigens auch schon zusammen als Musiker auf der Bühne, muss ich noch kurz loswerden, vor 2 Jahren oder letztes Jahr in Nashville. Okay. Ich glaube, es war letztes Jahr. Und zwar hatte ich aus Versehen eine Country Lady berühmt gemacht, weil ich mit meinem iPhone irgendwie eine ältere Dame aufgenommen habe, die mein Amp ausprobiert gehabt hat und die hat alles an die Wand gespielt. Natürlich Nashville Country Pickerin. Okay. Paula Jo Taylor, für die
ich habe das Video gesehen.
Ja. So, und ich.
Cool.
Ja. Das war mein scheiß Smartphone da und ich habe das bei mir auf die Seite gemacht, dann hat der Nikki Six von Mötley Crüe das gepostet, so mit dem Zwinkern drum, ne? Die Oma spielt uns alle an die Wand, ne? Und das Ding wurde viral. Danach hat die Paula sich bei mir gemeldet, ob sie die Rechte haben kann. Habe ich gesagt, klar kannst du haben. Dann war sie im amerikanischen Fernsehen. Mittlerweile hat sie einen US Grammy gewonnen. Geil. Und Und es geht noch weiter. Und Joe Bonamassa produziert sie jetzt. Ne? Und zwar zusammen mit dem Josh Smith. Ne? Also und ich habe die ganze Scheiße ins Rollen gebracht. So. Und jetzt kommt die Story zu Christoph Kemper. Die Paula Joe spielt halt in Nashville auf dem Broadway. Und hat gesagt, ey, wenn du willst, kannst du nachher in meine Show kommen und so weiter. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe Bock, bei euch mitzuspielen. So. Und dann hat sie gesagt, ja klar, be my guest, bla bla bla. So, und jetzt geht's weiter auf dem Weg von der NEM, Sommer NEM in Nashville zu dem Club gehe ich am Stand von Camper vorbei. Und da stand Tom Wendt, mein Freund Tom Wendt, der für Camper die Presse macht, übrigens für mich auch. Und habe gesagt, du Tom, ich mache jetzt was total Abgefahrenes. Ich spiele hier im Country Club, ne, mit den Cowboys und der Paula Joe, so einer Country Lady. Kannst du mal irgendwie ein Video, kommst mal mit, irgendwie so. Und dann kam da Christoph rüber und sagt so, wie, was wird denn hier wieder getuschelt? Was ist denn hier wieder los? Da habe ich gesagt, du Christoph, wir gehen jetzt gerade da über zwei Kreuzungen, da ist so ein Country Lady. Och, das ist ja abgefahren, da komme ich mit. Und da habe ich gesagt, du, klar. Dann sind wir rübergelaufen und dann gibt es sogar ein Video irgendwo, wo Christoph Camper Keyboards spielt, ich Gitarre, Paula Jo Taylor singt The Germans in Nashville.
Das klingt ja mega. So. Also das Geheimnis. Krass. Das Geheimrezept, also deswegen, wenn man erfolgreich werden möchte, ja? Blue Guitar Amp spielen und sich dabei filmen lassen, dann
genau, dann kommt alles von allein.
Alles von allein.
Ja, aber das klappt aber nur dann, wenn der Chef das persönlich ja. macht, weil naja, genau.
Cool. Ja, so kann es gehen. Sehr schöne Anekdote, sehr genau. schöne Geschichte noch. Ja. Sehr schön. Also den Link von deiner Webseite werden wir auf alle Fälle hier in unseren Shownotes vermerken. Da kann jeder dann nochmal selber drauf gehen und sich nochmal informieren über die Blue Guitar Amps. Ansonsten bedanke ich mich auf alle Fälle schon mal für dieses sehr, sehr nette Gespräch.
Ich mich auch.
War sehr, sehr cool, sehr informativ.
Ja, vielen
Dank. Und genau, bedanke mich natürlich wieder bei Fabian, dass er das mit mir bestritten hat, dieses Gespräch. Und bedanke mich auch bei den Zuhörern und den Supportern von unserer Patreon-Seite. Genau, das Übliche, liked uns auf Facebook, Instagram, folgt uns überall, unterstützt uns, liked Thomas Blug, folgt ihm auf sämtlichen Social-Media-Kanälen und informiert euch mal über die Amps. Ich glaube, es lohnt sich sehr, sich mal darüber ein bisschen auszuchecken.
Jedenfalls.
Sehr schön.
Sehr geil.
Gut.
Cool.
Ja, vielen Dank. Sagen, ne? Bis dann, auf Wiederhören zur nächsten Folge. Mach's gut, Thomas. Mach's gut, Fabian. Und viel Spaß beim Üben. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Okay. Ciao. Tschüss. So. Ciao, ciao.